Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 2. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Nun hat ja Israel nach dem schrecklichen Anschlag auf den Golanhöhen führende Figuren der Hamas und der Hisbollah getötet. Beide Seiten drohen sich mit Rache. Es fliegen die ersten Raketen der Hisbollah nach Israel. Alle warnen wieder vor einem großen Flächenbrand. Ist das ein Ritual oder glauben Sie, dass jetzt wirklich ein großer Krieg in der Region droht?
Nein, ich glaube nicht, dass das ein Ritual ist. Wir waren schon mehrfach, glaube ich, an dem Punkt, nicht nur in unserem Podcast, sondern auch sozusagen in der Entwicklung vor Ort, dass es risikoreicher oder weniger risikoreich gewesen ist. Und na klar ist jetzt die Befürchtung, dass weil die Gewalt im Großen wie im Kleinen immer mal wieder eskaliert und die Akteure über, ich will gar nicht sagen rote Linien, immer sozusagen gewaltbereiter werden, also Dinge tun, von denen man dachte, das machen die eigentlich nicht, dass jedes Mal das Risiko besteht, okay, dieses Mal sind sie zu weit gegangen oder gehen sie möglicherweise zu weit und die anderen können den jeweils ja innergesellschaftlichen Kompromiss oder die Bereitschaft der Eliten stille zu halten und nicht zu fordern, jetzt sozusagen den totalen Krieg loszutreten, dass dieser Kompromiss irgendwann bricht oder irgendjemand tatsächlich falsch reagiert innerhalb der Kommandokette. Und es deswegen zu so einem Kaskadeneffekt kommt, dass man eine Situation nicht mehr einfangen kann und das eine sozusagen, die eine Rakete die andere gibt, so würde man das sagen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das alles sehr, ich will das mal so sagen, nach westlichen Maßstäben geordnet gegangen ist. Also wir haben eine sehr starke Philosophie, dass sozusagen dass es eine Kontrolle geben muss, die sogenannte Kommandokette geben muss und dann kann man sowas einfangen. Aber dass sowas immer wieder durchbrochen werden kann, das ist gerade bei einem Konflikt, dessen Grundlage eine ideologische ist und jeder auf jeder Ebene eigentlich persönlich mit angefasst ist. Ich glaube, das macht es so gefährlich und diese sehr allgemeine Beschreibung des Pulverfasses passt dann dummerweise immer wieder.
Kann es nicht so sein, dass die Parteien, die ja offenkundig jede einzelne kein Interesse an einem großen Krieg zum jetzigen Zeitpunkt haben, auch wenn sie langfristig den anderen vernichten wollen, dass es da so eine Art informelle Verständigung darüber gibt, was machen wir jetzt und wie reagieren wir darauf? Wir haben jetzt hier einen Fall, darauf müssen wir reagieren. Was können wir machen, damit die Reaktion nicht so ausfällt, dass es diesen von Ihnen beschriebenen Kaskadeneffekt gibt? Halten Sie das für denkbar, dass man sich da irgendwie auf irgendeinem Weg informell verständigt?
Wie soll man es beschreiben? Also es ist ein bisschen so, wie bei vielen, glaube ich, sehr festgefahrenen Konflikten. Sie reden halt nicht notwendigerweise direkt miteinander, weil sie das nicht können, das ist nicht legitim. Sondern sie haben entweder Emissäre, das heißt, sie spielen stille Post, sie flüstern es jemandem anders und der gibt es weiter. Oder sie versuchen eben das, was Sie gerade beschrieben haben, sich sehr genau zu überlegen, wie könnte der andere das interpretieren, wenn ich das und das eigentlich mache? Und wie will ich, dass er es interpretiert? Und dann können Sie natürlich versuchen, auch das gehört ja hier mit dazu, es ist ja sozusagen ein kommunikatives Mehrebenenspiel, wenn man so will, dass egal, was Sie sagen, es von ganz vielen unterschiedlichen Ohren gehört wird und die das unterschiedlich interpretieren. Das, was Sie in Richtung Israel sagen, wird auch bei Ihnen zu Hause gehört, wird aber ganz anders interpretiert möglicherweise. Und umgekehrt, das, was Sie Richtung Iran sagen, hört nicht nur ihre eigene Bevölkerung und Teheran, sondern hört natürlich auch der radikal rechte und radikal linke Rand ihres politischen Spektrums zu Hause. Und das macht die Kommunikation, glaube ich, so schwierig. Und das Einzige, was sie in ihrer Kommunikation bestärken kann, ist, dass sie gelingt, dass sie nicht schief geht. Das nehmen wir mal, ich glaube, das beste Beispiel war der iranische Gegenschlag gegen Israel, wo das erste Mal Iran mit einer großen Anzahl an Systemen Israel angegriffen hat. Und die Kommunikation, also die Erwartung war ja von allen Seiten, okay, da wird jetzt was kommen. Und die Kommunikation war auf ganz vielen Kanälen auch für die Öffentlichkeit, unter anderem auch für uns sozusagen zum Konsum, zum Mithören. Ja, es wird was kommen, es wird aber so sein, dass die Israelis nicht zu einem nächsten Schlag herausgefordert werden. Und darin versteckt sich ja im Grunde genommen auch schon die Bitte oder die Hoffnung, ne, das Wohltemperierte so viel zu schicken, dass man zu Hause sagen kann, ja, denen haben wir es gezeigt. Und auf der anderen Seite zu sagen, pass mal auf, wir haben kein Interesse daran, dass es weitergeht. Ihr sitzt aber im Grunde genommen im gleichen Boot wie wir. Wir können nicht einfach so runtersteigen oder aussteigen aus diesem Boot. Dann sind wir hier beide, also sowohl die politische Elite bei uns als auch bei euch zu Hause, wären im Grunde genommen gechasst in dem Moment. Dann kommt wenn es schlimmer läuft, sogar ein Radikaler. Also das zusammengebastelt, es ist eine, ich will gar nicht sagen eine Kunstform, sondern es ist eine sehr fragile Form von Kommunikation, die bislang deswegen nur funktioniert, weil der andere offensichtlich bereit ist zuzuhören. Aber ein informelles Agreement, wo sich irgendjemand die Hände gegeben hat, ich glaube, das ist ein Agentenfilm.
Anders als bei früheren Lagen, auch als damals im April, ist ja jetzt, dass der Anschlag auf Ismail Haniyeh, den Hamas-Anführer, in Teheran stattgefunden hat, in der Hauptstadt des Iran. Ändert das irgendwas? Ist das eine besondere Herausforderung für die iranischen Sicherheitsdienste, dass sie sagen, das können wir uns nun wirklich nicht gefallen lassen, dass sie anfangen, bei uns in Teheran zu operieren?
Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es mittlerweile sozusagen ein Visual Proof gibt, weil es war lange Zeit lang umstritten, ob das wirklich stimmt, dass es in Teheran passiert ist. Wenn das so ist, und deswegen schicke ich das jetzt sozusagen so dick unterstreichend vorweg, dann ist das natürlich ein Riesendesaster für die iranischen Sicherheitskräfte, dass in der größten Stadt des Landes im politischen und auch im militärischen Zentrum letztendlich auch ein Loyaler durch die israelischen Dienste quasi weggebombt werden kann. Das ist gleichzeitig natürlich auch ein Zeichen Israels, wozu es in der Lage ist, auch nicht das erste Mal. Wir erinnern uns vor, ich weiß gar nicht, wann war das, vor einigen Jahren, als der Chef der republikanischen Garden getötet worden ist, quasi auch vor den Augen und unter den Augen der iranischen Führung. Das ist schon krass. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, jetzt mal wieder hochschalten auf die politische Ebene, hätte ich gerade fast gesagt, die Iraner haben gewählt, und das stimmt nicht. Der iranische Revolutionsrat hat zugelassen, dass ein eher gemäßigter nun Chef des Landes ist, nachdem wir diesen Hubschrauberabsturz hatten und der Staatschef gestorben war. Das war ja auch ein Zeichen in Richtung Israels und in Richtung der, ne, möglichen Verhandlungsbereitschaft auf rund um den Atomdeal etc. etc. Wir gehen einen Trippelschritt in Richtung und hoffen, dass man möglicherweise damit einen Neuanfang machen kann. Dem Menschen jetzt zu unterstellen, er wäre ein Liberaler, wäre wahrscheinlich falsch, aber er ist damit herausgefordert, wie auch die radikaleren Kräfte und die Sicherheitskräfte im Iran darauf massiv zu reagieren. Das ist, glaube ich, das die Frage, wie das dann aussehen wird, weiß ich nicht. Aber dass der Iran entweder jetzt die Sicherheitskräfte in eine Krise verfallen oder aber sagen, damit wir eben nicht in die Krise verfallen, müssen wir jetzt dagegen halten und zeigen, was wir können. Das ist, glaube ich, was man als nächstes erwarten darf. Das muss aber eben nicht ein Militärschlag sein. Im Grunde genommen müsste es bedeuten, in einer ähnlichen Aktion zu zeigen, wir sind auf Augenhöhe mit euch und wir treffen eine hohe Persönlichkeit entweder in Tel Aviv oder in Jerusalem oder sonst irgendwo, wo es einfach wichtig ist, und demonstrieren, dass wir genauso nah dran sind an euren Entscheidungsträgern oder den für euch wichtigen Personen, wie ihr an unseren eigentlich dran seid.
Viel spricht ja dafür, dass diese ganze Kette der Gewalt eigentlich nur zu durchbrechen ist oder ein echter Fortschritt zu erreichen ist, wenn es einen Erfolg gibt bei der Freilassung der Geiseln und bei einer Waffenruhe in Gaza. Nun sagt der Ministerpräsident von Katar, dass, wie soll das klappen, wenn die eine Seite den Verhandlungsführer der anderen Seite umbringt? Hat er da einen Punkt?
Das weiß ich nicht, ob er da einen Punkt hat. Das hängt ein bisschen davon ab, wie weit diese Person so integres Wissen hat und gleichzeitig sozusagen als Persönlichkeit so wichtig gewesen ist, dass man ihn nicht ersetzen kann. Das kann ich total schwer einschätzen, dass das erstmal die Verhandlungen zum Erliegen bringt, weil man jemand Neues reinholen muss, der von allen Seiten gleichmäßig akzeptiert ist, den auch die Emissäre, wie Katar zum Beispiel, einschätzen können, sagen können, mit dem kann man das machen. Das kann ich total verstehen. Es kann sein, dass man damit einen möglichen Geiselaustausch oder eine mögliche Geiselfreilassung auf Wochen und Monate weiter hinausgezögert hat. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Hamas das ja nicht als, wie soll ich sagen, als altruistischen Akt macht, ne, nach dem Motto, wir tun jetzt mal was Gutes. Die wollen, unabhängig von dem Führer, den sie jetzt verloren haben, ja eigene Ziele damit erreichen. Das heißt, man kann natürlich auch weiterhin sagen, naja, okay, ihr habt jetzt eine Person verloren, aber das Angebot liegt weiterhin auf dem Tisch, möglicherweise, je nachdem, wie schnell Israel die Geiselbefreiung haben will, muss man möglicherweise noch was drauflegen an Zugeständnissen. Aber am Ende des Tages existiert die Hamas auch ohne diese eine Person natürlich weiter.
Wir haben ja heute Nacht diesen spektakulären Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen gesehen, wo ein amerikanischer Journalist, russische Regimekritiker, Menschen aus Belarus freigekommen sind. Zeigt das irgendwie, dass vielleicht auf eine klandestine Weise Dinge möglich sind, die man gar nicht für möglich hält und dass vielleicht auch im Nahen Osten wir plötzlich vor einer Entwicklung stehen, die wir alle so nicht erwartet haben, dass es einen Deal gibt über Nacht und die Geiseln werden freigelassen und Netanyahu, der sagt, ich setze den Krieg fort, plötzlich doch sagt, jetzt gibt es eine Waffenruhe?
Ja, also es ist eine interessante Parallele, die, glaube ich, die Unterschiede klar macht auf der einen Seite und sozusagen viele andere Dinge auch klar macht. Also es zeigt auf der einen Seite, dass es diese Gespräche, die Geheimverhandlungen, die ja auch in Deutschland auf der einen Seite immer wieder gefordert werden, auf der anderen Seite dann sozusagen eingelöst werden. Ne? Also unter dem Motto, es hat diese Gespräche gegeben, hier ist ein Ergebnis. Das findet statt, sowohl im Fall Ukraine-Russland als auch im Fall im Mittleren Osten. In unserem Ukraine-Fall hat es eine Erfolg ist so eine Sache. Ne? Also gibt es ein Ergebnis, das man demonstrieren kann. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass diese Verhandlungen eben geheim sind. Ne? Und dass man eben nicht besonders viel darüber wissen kann, auch nicht wissen darf. Weil, auch das hat die Berichterstattung ja gezeigt, es hier auf der einen Seite immer wieder vor und zurück geht und auf der anderen Seite man tatsächlich so einen Deal einfach auch gefährden kann, wenn irgendwie Leute anfangen, darüber zu reden. Es zeigt, glaube ich, aber auch unheimlich gut die Grenzen solcher Geiselaustausche oder Geheimverhandlungen. Für den Russland-Ukraine-Konflikt bedeutet dieser Austausch nicht das Ende des Konfliktes. Im Falle Israel-Hamas würde es zumindest eine wesentliche Forderung und einen wesentlichen sozusagen Kriegsgrund im Grunde genommen ausräumen. Die Frage die Geiselbefreiung ist immer noch eine wichtige Geschichte. Das ist ein interessanter Unterschied, weil es sozusagen wirklich ein Bestandteil der Kriegsargumentation ist. Ob Netanyahu jetzt ein Interesse daran hat, das zu machen, weil er gleichzeitig in der Zwickmühle ist, dass er, es ist etwas übertrieben, aber ich kann es zurzeit schlecht anders beschreiben, er sein politisches Überleben von diesem Krieg abhängt. Das ist natürlich gleichzeitig eine große Schwierigkeit. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage, war es schlau, den Hamas-Führer zu töten? Naja, es hat eben positive und negative Effekte in dem Zusammenhang. Ne?
Es bleibt schwierig. Und ich danke Ihnen, Herr Müll.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und in anderen bekannten Orten. Ganz herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.